Lass uns einen Moment der Stille Gott darum bitten, dass er uns hilft zu verstehen, was er uns heute zu diesem Weihnachtsfest sagen und klar machen möchte. Ewiger, heiliger Gott, du bist Mensch geworden, um unter uns zu wohnen. Hilf uns, dein Reden zu verstehen und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, warum sind eigentlich die Hirten die ersten Gäste an der Krippe? Die ersten Anbeter des neugeborenen Sohnes Gottes? In den meisten Krippenspielen und Weihnachtsgeschichten wird das so gedeutet, weil sie arm waren, rechtlos, verachtet. Deswegen hat sie Gott als Erste gerufen. Das kann sein, das passt auch zu der Verkündigung von Jesus, dass er sich den Armen, den Benachteiligten, den Ausgegrenzten zugewendet hat. Aber in der Bibel wird uns darüber nichts gesagt, warum es, also dass die Hirten in einer solchen Situation waren, dass sie ausgegrenzte, arme, benachteiligte, ausgestoßene waren. In der Bibel wird über Hirten viel geredet, auch über die Verantwortung, die sie tragen, über die Rechte, die sie haben, ihre Entlohnung wird geregelt. Die Stammväter Israels waren Hirten, also alle Israeliten und Juden stammen letztendlich aus einer Hirtenfamilie. Abraham, Jakob, die 12 Söhne Jakobs und der große König David, sie alle waren Hirten. Darüber hinaus ist das Wort Hirte ein Ehrenbegriff für den König Israels. Der Hirte, er ist ein Hüter des Volkes. Wie ein Hirte um seine Herde, so kümmert er sich um die Menschen, um die Schäflein seines Volkes. Angenommen, Friedrich Merz käme heute, wäre heute hier bei uns im Gottesdienst Niederlichtenau und ich würde ihn begrüßen als unseren Hirte. Ich weiß nicht, wie Sie das auffassen würden, ob das eher respektlos wäre, ihn mit einem landwirtschaftlichen Arbeiter zu vergleichen, oder ob das viele als zu viel der Ehre betrachten würden. Ja, regelbar Sachen, aber ein Hirte, der sich um alles kümmert, der jeden im Blick hat und kein Schäfchen durch die Maschen fallen lässt, das ist doch vielleicht zu viel gesagt für einen Politiker unserer Zeit. Also Hirte eher ein Ehrenbegriff für einen guten König, der die ganze Sache im Griff hat und an alle denkt und nichts übersieht. Gott selbst wird in der Bibel als Hirte bezeichnet. Wir alle kennen den Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Auch im Psalm 80, du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie die Schafe. Oder im Psalm 100, den wir heute gebetet haben, heißt es, er selbst hat uns gemacht zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Und deswegen könnte es auch sein, die Hirten werden als Erste zur Krippe gerufen, weil ein Kollege geboren ist und weil deshalb sozusagen Gott im Kollegenkreis dieses Fest feiert. Und davon ist in dem Predigtext für das Weihnachtsfest die Rede, den wir vermutlich hier noch nie gepredigt haben, Hesekiel 37. Wir haben es gerade gehört in der ersten Lesung. Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meinen Geboten halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen für immer. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und mehren, und mein Heiligtum soll unter ihnen sein, für immer. Meine Wohnung soll unter ihnen sein, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Damit auch die Völker erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Liebe Gemeinde, der Name Jesus wird in diesem Text nicht genannt beim Prophet Hesekiel. Auch vom Christus ist nicht die Rede oder vom Messias, aber von dem, auch nicht vom Sohn Gottes, aber von dem Knecht Gottes David. David, mein Knecht. Der originale König David, auf den hier angespielt wird, der ist zur Zeit, als Hesekiel diese Worte aufgeschrieben hat, schon seit fast 400 Jahren gestorben. Und allen, die diesen Text gehört und gelesen haben, auch wiederum fast 600 Jahre vor Christi Geburt, denen war allen klar, dass dieser Knecht David, von dem hier die Rede ist, das ist ein Nachkomme David, ist da gemeint. Der Sohn David, der versprochene Retter, der Gesalbte, der Israel retten wird. Und Gesalbter heißt auf Hebräisch Messias und auf Griechisch Christus. Und wenn wir daran denken, dass der Prophet Hesekiel diese Verheißung ausspricht, der Knecht David soll das Volk Israel, soll das Volk Israel weiten und zusammenführen, dann fällt uns auf, dass in der Weihnachtsgeschichte ja auf Schritt und Tritt von David die Rede ist. Matthäus 1, der erste Vers überhaupt des Neuen Testamentes. Das ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Auch noch Kapitel 1. Josef will Maria verlassen, da erscheint ihm ein Engel des Herrn im Traum und spricht: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Und im zweiten Kapitel, da Jesus geboren war zu Bethlehem. Auch Bethlehem ist immer eine Anspielung auf David. Ja, zu biblischer Zeit war Bethlehem immer die Stadt Davids, wo der König David herstammt. Und wenn jemand Bethlehem sagt, denkt jeder sofort an David. Also auch immer, wenn von Bethlehem die Rede ist in der Weihnachtsgeschichte, ist dann indirekt auch von David die Rede. Wo ist der neugeborene König der Juden, fragen die Weisen aus dem Morgenland. Der König der Juden. Und es wird ihnen gesagt, in Bethlehem, denn es steht beim Propheten Micha: Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist nicht die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel leiten soll. Und im Lukas-Evangelium, im ersten Kapitel, als der Engel zu Maria kommt, wird über sie gesagt, sie ist vertraut einem Mann mit Namen Josef vom Haus David. Also immer wieder wird das erwähnt, das muss sehr wichtig sein. Und der Engel sagt zu Maria, dein Sohn wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, als er der Sohn geboren ist und er die Stimme wiedergefunden hat, lobt er Gott und sagt, gelobt sei der Gott Israels, denn er hat unter uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David. Und dann heißt es, Josef und Maria machen sich auf aus Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Und den Hirten wird gesagt, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und auch unsere Weihnachtslieder reden ja ständig von David. Hosianna, Davids Sohn. O komm, du Sohn aus Davids Stamm. Bethlehem in Davids Stadt, wie Micha das verkündigt hat. Eine Jungfrau ihn geboren hat in Davids Stadt. Bei manchen Liedern klingt sofort eine Melodie, bei manchen muss man erst überlegen, zu welchem Lied gehört das. Von Jesse kam die Art. Es ist ein Rosensprung. Jesse ist der Vater von König David, Isai. Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein. In Bethlehems Stall. O Bethlehem, du kleine Stadt. Also immer wieder David und die Davidsstadt Bethlehem. Das heißt, die Hirten kommen und verehren den wahren Hirten, den Sohn Davids, den versprochenen König. Und da sind wir bei einer Botschaft, an die wir selten denken, wenn wir Weihnachten feiern, obwohl das Neue Testament und die Weihnachtsgeschichte voll davon ist. Und zwar, die erste Aussage, wir feiern zu Weihnachten, dass Gott seine Versprechen und seinen Plan mit Israel erfüllt. Und auch davon, von Israel, und dass hier die Versprechen an Israel erfüllt werden, ist die ganze Weihnachtsgeschichte voll. Im Matthäus-Evangelium heißt es, alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter, von der babylonischen Gefangenschaft bis Christus sind 14 Geschlechter. Also Jesus wird hier eingeordnet in die Geschichte Israels. Und Josef wird gesagt, Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk ist Israel, retten von ihren Sünden. Der König der Juden, hatte ich vorhin schon gesagt, wird den suchen die Weisen aus dem Morgenland. Und der Herodes oder die Schriftgelehrten lassen den Weisen sagen, aus Bethlehem wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Also ein Fürst über Israel wird hier erwartet und angekündigt. Und im Lukas-Evangelium, da heißt es, Gott wird, er wird König sein über das Haus Jakob, das ist wieder Israel, in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Er gedenkt der Barmherzigkeit, sagt Maria in ihrem Lobgesang, und hilft seinem Diener Israel auf. Und Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, betet, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, den er hat besucht und erlöst sein Volk. Und über Johannes den Täufer, seinen geborenen Sohn, sagt er, er wird Erkenntnis des Heils geben, seinem Volk, also Israel, in Vergebung ihrer Sünden. Und im zweiten Kapitel bei Lukas wird da Maria gesagt, als sie Jesus, den neugeborenen Jesus im Tempel darstellen, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen. Also bloß mal eine kleine Sammlung. So oft, es fällt uns gar nicht auf, kommt Israel, kommt David, kommt Bethlehem als Davids Stadt in der Weihnachtsgeschichte vor. Es geht um Gottes Versprechen an Israel. Wenn Jesus der erwartete Messias, der Christus, der Erlöser, der Retter ist, und das glauben wir ja, deswegen sind wir heute hier, dann ist er der König der Juden und der Hirte Israels. Jesus wurde in eine jüdische Familie hineingeboren. Seine Eltern, seine Lehrer, seine 12 Apostel, seine Hunderte von Jüngern, sie alle waren Juden. Es war vermutlich nicht ein einziger dabei, der kein Jude war. Und zu Lebzeiten, als er über diese Welt gegangen ist, hatte Jesus wenig, fast keinen Kontakt mit Nichtjuden, mit Heiden. Er hat selbst gesagt, es ist nicht meine Aufgabe, den Heiden zu predigen, die Heiden zu heilen, die Heiden zu bekehren, sondern ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und alle, die geglaubt oder zumindest in Erwägung gezogen haben, dass Jesus der Messias sein könnte, Jesus von Nazareth, die haben auch erwartet, genau das, was in unserem heutigen Predigttext oder in diesem diesjährigen Weihnachtspredigttext über ihn gesagt wird. Nämlich, mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meinen Geboten halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen und für immer. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und mehren und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. Meine Wohnung soll unter ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also dass Israel in seinem Land wohnen kann, und zwar nicht unter der Herrschaft der Römer, dass es in Friede und Sicherheit wohnen kann, dass das Volk erhalten wird und sich vermehren kann und dass sie auch in Gottes Geboten leben werden und nicht jeder seine eigenen Prinzipien sich macht. Das war die Erwartung, die biblische Erwartung, die begründete Erwartung, dass das Jesus erfüllen wird. Es hat sich aber damals so nicht erfüllt. Die Römer wurden nicht vertrieben, die Israeliten wurden nicht wieder zusammengeführt, sie waren auch damals schon zu einem großen Teil weltweit verstreut. Und es wurde kein Friede im Land und die Menschen haben sich auch nicht bekehrt und Gottes Gebote wiedergehalten. Es hat sich damals so nicht erfüllt und deswegen wurde Jesus abgelehnt, gerade von denen, die das Alte Testament und die biblischen Verheißungen kannten. Weil sie nicht erkannt haben, bevor der Messias das Volk Israel wiederherstellen kann, muss er erstmal das Problem der Sünde lösen. Und auch das ist im Alten Testament verheißen. Aber das hat keiner so richtig beachtet oder in die richtige Reihenfolge gebracht. Er muss das Problem der Sünde lösen als leidender und sterbender Messias. Das muss zuerst geklärt werden und das hat Jesus geklärt durch seinen Tod am Kreuz. Aber die anderen Verheißungen gelten weiter, dass Israel gesammelt wird, dass es sich zum Herrn bekehrt und seine Gebote und Rechte hält, dass es in Frieden leben wird und nicht mehr beeinträchtigt wird und sich dort wohnen und mehren kann. Wir sehen in Teilen, dass es sich erfüllt hat. Nach der Zeit von Jesus wurde ja Israel dann erst, oder wurden die Juden erstmal komplett vertrieben aus diesem Land. Aber dass sie zu einem großen Teil wieder zurückgekehrt sind und trotz der Konflikte und Kriege in Israel immer mehr Juden weltweit sagen, wir wollen zurück nach Israel, weil wir merken, in keinem anderen Land der Welt haben wir eine Perspektive. Nicht mal in den Ländern, die bisher ganz stabil gegen jeden Antisemitismus gestanden haben und die Juden willkommen geheißen und verteidigt haben. Selbst dort bröckelt es und die Feindschaft nimmt zu. Und immer mehr Juden sitzen auf gepackten Koffern oder haben bereits die Reise angetreten. Dass sie also zurückkehren und das Land wieder besitzen werden. Und auch, dass sehr viele, immer mehr Juden erkennen, dass Jesus der Messias ist. Ich habe neulich gelesen, vor 100 Jahren, da gab es vielleicht 1000 Juden, die an Jesus geglaubt haben, jetzt sind es bereits Hunderttausende. Dass sie ihn als den Messias Israel, Millionen sind es schon, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es sind mehrere Millionen oder über eine Million. Dass sich diese Verheißungen in Teilen erfüllen, aber natürlich noch nicht in Gänze, das steht noch außen. Da sind wir bei der zweiten Erkenntnis. Wir feiern zu Weihnachten, dass Gott die Zukunft der Welt in den Händen hält. Für die meisten Menschen ist Weihnachten ein ausgesprochenes Fest der Vergangenheit, ein Fest der Nostalgie. Man denkt an früher, man hält die Traditionen am Leben, die man aus seiner Kindheit kennt, sofern der Partner ähnliche Traditionen hat, die man miteinander vereinbaren kann. Es werden alte Bräuche und Traditionen hochgehalten oder es werden neue geschaffen und daran wird festgehalten. So wollen und müssen wir Weihnachten feiern, weil wir das einmal so eingeführt haben, weil das schon lange oder schon immer so ist. Im Krippenspiel sehen wir eine alte Geschichte von vor 2000 Jahren. Wehende Gewänder, rustikale Felle und Hirtenstäbe aus Naturholz. Und wir singen Lieder aus den letzten 500 Jahren. Maximal gibt es im Krippenspiel noch einen Hinweis auf das Kreuz und das Leiden des Gottessohnes, aber auch das liegt ja schon 2000 Jahre zurück. Aber eigentlich ist Weihnachten pure Eschatologie, also ein Fest, das uns auf die Zukunft hinweist, auf die Zukunft, die von jetzt ab noch aussteht. Es passiert zu Weihnachten etwas, was Bedeutung für die Zukunft der Welt, was Bedeutung für die Weltgeschichte hat. Und deswegen zählen wir ja auch unsere Jahre nach der Geburt Jesu, weil da die komplette Wende für die Welt gekommen ist und seitdem die Uhren quasi anders laufen. Immer wieder heißt es zu Weihnachten Friede auf Erden. Und jeder fragt sich, wo denn? Wo ist denn Frieden? Weder zwischen den Ländern noch in den Familien. Ein Fest des Friedens, damit ist es doch Pustekuchen. Das hängt damit zusammen, dass die Verheißung des Friedefürsten eben nicht etwas ist, was mit der Geburt von Jesu schon in der Welt sofort in Kraft getreten ist, sondern es ist eine Verheißung, eine Prophetie für das Ende der Welt. Jesus ist geboren als der Friedefürst, aber das heißt ja nicht, dass sofort Friede ist. Wenn der Dachdeckermeister einen Sohn bekommt, dann gibt er ihm ja nicht den Dachdeckerhammer in die Wiege und sagt, so, jetzt raus aufs Dach. Sondern muss er erstmal schlafen und wachsen und sich ernähren. Und dann muss er später erstmal in die Schule gehen und später eine Lehre machen, bestenfalls noch Betriebswirtschaftslehre studieren und dann irgendwann und dann woanders noch in die Lehre gehen, um andere Firmen und Möglichkeiten kennenzulernen. Und dann irgendwann kann er die Firma leiten. Vielleicht schon eher aufs Dach, aber die Leitung der Firma wird er erst viel, viel später bekommen. Und so ist es auch bei Jesus. Er ist als Baby geboren. Er musste aufwachsen. Er musste die Menschen lehren, den Willen Gottes. Er musste eine Kirche gründen. Er musste leiden und sterben für die Sünden der Menschen und auferstehen. Und dann kam die Zeit der weltweiten Kirche, in der Jesus durch seinen Heiligen Geist Menschen zum Glauben ruft, zur Umkehr und zur Nachfolge. Dann kommt die Sammlung Israels, die jetzt noch im Gange ist, dort in dem Land, das Gott seinem Volk verheißen hat. Und dann erst wird die Wiederkunft Jesu kommen und da wird für die ganze Welt als der Friedefürst erscheinen und dann wird es wirklich Frieden geben. Ich habe jetzt mal einen sehr wackeligen Vergleich. Weihnachten ist wie so ein Rentenbescheid. Also Der Rentenbescheid erweckt ja meistens keine Freude, weil da Zahlen drin stehen, wo man sagt, dass, davon musst du, kannst du jetzt schon nicht leben, geschweige denn, wenn es mal so weit ist. Aber angenommen, das würde gut funktionieren mit dem Rentensystem, wie es mal gedacht war, dann würde das bedeuten, ich bekomme den Rentenbescheid, das Geld bekomme ich jetzt nicht. Aber ich weiß, es ist mir sicher, wenn ich mal so weit bin, wenn ich meine Arbeitsphase beendet habe, dann ist mir dieses Geld sicher und das bekomme ich überwiesen. Und da kann ich jetzt schon entspannt an meine Zukunft denken, weil diese Sache in Sack und Tüten ist. Wie gesagt, so war es mal gedacht. Wie es mal kommen wird, wissen wir nicht. Aber Gott ist keine Rentenkasse und kein Sozialminister. Was er verspricht, das hält er auch. Und was er uns, worüber er uns einen Bescheid ausstellt, darauf können wir uns hundertprozentig verlassen. Und deswegen ist die Geburt Jesu die feste Zusage Gottes. Der Friede wird kommen. Jetzt, hier und da werden Menschen diesen Frieden erleben und auch in ihrem Privatleben umsetzen und darüber staunen, wie Gott ihnen Frieden schenkt. Aber für die Welt wird er erst wirklich kommen, wenn Jesus als der König Israels und der König der Welt wiederkommt. Und da sind wir bei dem dritten Punkt. Wir feiern zu Weihnachten, dass Gott durch sein Volk Israel auch uns Heiden, uns den Völkern eine Perspektive schenkt. Denn es heißt im letzten Vers unseres Predigtextes, meine Wohnung soll unter ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Völker erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. So heißt es ja auch im Lukas-Evangelium, eben in der Weihnachtsgeschichte 32, dieser, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Das sagt der alte Simeon, als Jesus im Tempel dargestellt wird. Die Heiden werden erleuchtet werden durch diesen Jesus und das wird zum Preis des Volkes Israel dienen, denn er kommt aus dem Volk Israel und das Licht kommt durch Israel zu ihnen. Die Weisen aus dem Morgenland zeigen schon bei der Geburt von Jesus, dass dieser Retter für die Heiden, auch für die ganze Welt gekommen ist, dass das von Israel zu allen Völkern gehen wird, dieses Licht und diese Hoffnung. Und Jesus selbst sagt im Johannes 10, wo er sich als den guten Hirten vorstellt, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Und damit meint er, die nicht von Israel sind, aber die auch meine Schafe sind und zu dieser Herde gehören. Und ich muss sie herführen und sie werden eine Herde und ein Hirte sein. Jesus ist gekommen als König, Messias und Hirte von Israel. Nicht, weil Gott die Heiden egal sind, sondern weil es sein Plan ist, durch sein Volk Israel die Heiden zu rufen. Durch sein Volk Israel den Heiden die Botschaft, die Heilige Schrift, den Glauben an den einen Gott und die Erlösung zu bringen. Und die Heiden mit seinem Volk Israel in das Reich Gottes zu führen. Israel und die Kirche werden ein Hirte und eine Herde sein. Und deshalb und nur deshalb können wir alle Verheißungen der Bibel, die wunderbaren Sprüche aus den Psalmen, aus den Propheten, aus dem Neuen Testament auf uns beziehen, weil wir durch Jesus mit dem Volk Israel verbunden sind, für das diese Sprüche ursprünglich gesprochen waren. Es werden, weil Gott unter seinem Volk Israel wohnen wird, dadurch werden die Völker erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Oder im Psalm 98, was früher mal der Psalm für das Weihnachtsfest war, heißt es im Vers 5, der Herr lässt sein Heil verkündigen, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Die Geburt Jesu, des Messias und Königs und Hirten Israels ist die Botschaft der Erlösung auch für uns, die Völker, die Heiden, die er durch ihn zu seinem Volk gerufen hat.